Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zum Halloween-Special von Verbrechen von nebenan. Habe ich auch noch nie gemacht, hatte ich mal Bock zu, machen wir dieses Jahr und das mit einem besonderen Gast. Hallo Basti.
Hallo.
Halloween, Was für eine alberne ganz amerikanische cool Tradition, die wir in Deutschland jetzt auch pflegen. Ich bin ja aus einer Generation, wo es den Kappes noch gar nicht gab, weißt du? Bei uns ist damals man auf den Friedhof gegangen und hat bei Oma ein Kerzchen hingestellt. Das war Halloween bei uns.
Das ist doch der andere Tag, das ist doch Allerheiligen, oder?
Ja,
nicht?
Ich kann da, misch das immer durcheinander am Ende. Ich finde, bei mir hat auch noch keiner mit Süßes oder Saures vor der Tür gestanden. Wenn dann irgendwelche pockennarbigen Zwölfjährigen vor der Tür stehen, gibt es links und rechts eine Schelle.
Sehr schön. Direkt mal Sympathiepunkte gesammelt. Ja, Kinder, zwei mittelalte, weiße Männer reden über
Kinder
Dinge
wegklatschen
von
wollen. Nein, natürlich. Halloween, es ist so seltsam, dass wir jetzt auf einmal, weißt du, nächstes Jahr fangen wir mit Erntedankfest an oder so. Ich finde das irgendwie ein bisschen seltsam, dass wir jetzt auf einmal Traditionen in unser schönes Vaterland.
Oh Gott, hier kommen ganz komische Gefilde. Lass uns.
Sage ich als Grünwähler. Es wird immer schlimmer. Nein, aber es ist seltsam. Halloween, ich habe da keine Verbindung zu. Für mich ist Halloween so, also die einzige Verbindung, die ich zu Halloween habe, ist E.T. von 1982, wo Halloween drin vorkommt. Ich weiß auch nicht viel mehr darüber, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht mal, was der Anlass ist. Was soll das? Es geht um Geistervertreiben? Ist das so wie Silvester, ja, oder?
Ja, genau. Es geht um Geistervertreibung. Ist, glaube ich, irgendwie ein keltisches Fest ursprünglich. Vielleicht mal ganz kurz für diejenigen, die sich fragen, wer dieser gut gelaunte Erntedank-Fan hier ist. Das ist Bastian Bielendorfer. Du bist nicht nur Comedian, sondern auch Diplompsychologe und hast auch mal in der JVA gearbeitet. Außerdem warst du mein Gast in Folge 83. Und ganz viele von euch haben mir geschrieben, wann kommt endlich der Bielendorfer wieder?
Das ist, ich weiß nicht, warum. Ich fühle mich geehrt. Ja, die wollen noch ein bisschen mehr Lispel-Action. Es tut mir sehr leid, dass für die, die mich noch nie gehört haben, das ist meine echte Stimme. Ich lispel wirklich so. Philipp war so nett, extra einen Fall mit wenig S-Lauten rauszusuchen. Das ist nett von ihm.
Richtig, genau das. Also ich bin jetzt auch nicht so ein riesen Halloween-Fan, aber ich wollte immer schon so ein bisschen so eine übernatürliche, also zumindest übernatürliche in Anführungsstrichen Folge machen. Und da habe ich gedacht, Halloween ist eigentlich der passende Anlass dafür. Wir sprechen nämlich über einen Geist. Also eine Inhaltswarnung brauchen wir wahrscheinlich dieses Mal nicht. Es sei denn, du hast sehr große Angst vor Geistern.
Er ist sehr überschaubar, meine Angst vor Geistern. Ich bin Westfale und Realist, dementsprechend hält sich das sehr in Grenzen.
Dann bin ich mal gespannt, was du zum heutigen Fall sagen wirst. Wir legen direkt los, wir gehen direkt rein, wie die jungen Leute heutzutage sagen. Bist du bereit?
Dann gehen wir jetzt mal direkt rein.
Sehr schön. Neutraubling ist nicht gerade das, was man sich unter einer typischen Gemeinde in Bayern vorstellt. Statt Kirche mit Zwiebelturm und Häusern mit übervollen Blumenkästen an den Balkonen aus altem Holz herrscht hier Nachkriegsbeton. Die Kleinstadt ist zu dieser Zeit gerade mal 30 Jahre alt und wurde auf den Trümmern eines zerstörten Militärflugplatzes aufgebaut. Innerhalb kürzester Zeit ist der Ort 10 Kilometer südöstlich von Regensburg zu einem wichtigen Industriestandort geworden, den allerdings außerhalb der Region Oberpfalz kaum jemand kennt. Doch das wird sich an diesem milden und frühlingshaften Dienstag im Mai 1981 ein für allemal ändern. Aus dem Nachbarort Barbing macht sich an diesem Morgen Claudia Judenmann auf den Weg zur Arbeit. Die zierliche 16-Jährige hat schulterlange braune Locken und eine hübsche Stupsnase. Ein Spiegelreporter wird sie später als eine Zuckerpuppe von 16 Jahren beschreiben. So hat man das damals noch
das
gemacht.
Das konnte man damals noch wertfrei, konnte man noch Zuckerpuppe von 16 Jahren sagen. Heute direkt wird man eigentlich, geht man gar nicht erst über los und fährt direkt ein, wenn man das sagt.
Sollte man vielleicht auch einfach nicht machen als älterer Mann.
Das ist absolut falsch. Ja, ich bin 40 Jahre alt, ich weiß gar nicht.
Die Zeiten haben sich glücklicherweise ein bisschen geändert.
Gott sei Dank.
Die junge Frau kommt aus einer ganz normalen bayerischen Familie. Ihr Vater arbeitet bei Siemens und ist Hauptmann bei der Freiwilligen Feuerwehr. Sie selbst tanzt in der örtlichen Volkstanzgruppe in der ersten Reihe. Erst vor kurzem hat Claudia ihre Ausbildung als Zahnarzthelferin angefangen. Ja, das hieß damals tatsächlich noch so. Ihr Chef ist Zahnarzt Dr. Kurt Bachseitz, dessen Praxis in einem weißen 60er-Jahre-Bungalow mitten in Neutraubling liegt. Als Claudia in die Praxis kommt, ist ihr Chef schon da. Kurt Bachseitz ist damals 62 Jahre alt, hat ein scharf geschnittenes Gesicht und tiefliegende Augen. Sein dünnes Haar ist mit Pomade streng zurückgekämmt. Bachseitz und seine ein Jahr jüngere Ehefrau haben beide im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Er als Kanonier im Afrika-Feldzug von Erwin Rommel und sie als Wehrmachtshelferin bei der Luftwaffe. Auch das ist zur damaligen Zeit nichts Ungewöhnliches. Der Zahnarzt interessiert sich für Völkerkunde und kann lange Vorträge über Voodoo und seltsame Rituale halten.
Hat man bestimmt Bock drauf, während man einen Bohrer im Mund hat, dass er ein bisschen was von Völkerkunde erzählt.
Ja, ich finde das sowieso beim Zahnarzt ganz schlimm, diese Smalltalk-Konversation, wenn man eigentlich nicht antworten kann. Kennst du das, was so ein Schlauch im Mund hängt?
Ich hatte als Kind den serbischen Bohrer. Der Zahnarzt hat immer gesagt, er macht nichts. Und dann sollte man den Mund aufmachen. In dem Moment, wo man den Mund aufgemacht hat, hat er einen Bohrer reingerammt. Der serbische Bohrer. Der würde heute bei Yameda einen Stern bekommen. Aber ich glaube, er hat eine Menge Blomben in Gelsenkirchen zu verantworten.
Ja, es hat ja offensichtlich funktioniert, weil du hast ja noch Zähne.
Drei übrige, ja, da kaue ich meinen Mais drauf, ja.
Sehr schön. Also damals, ne, so die Zeit, wo der Zahnarzt einem erzählt, wie das früher war im Krieg und was er so alles weiß über seltsame Rituale. Schnell zieht Claudia sich ihre weiße Arbeitskleidung an und geht hinter den kleinen Tresen vor dem Sprechzimmer, um die Patiententermine für den Tag durchzugehen. In der kleinen Praxis von Bachseitz arbeitet sie immer dienstags bis freitags. Montags geht sie zur Berufsschule. Es ist meistens ein ruhiger Job. Auch heute haben sich nur wenige Patienten angekündigt, die sich nach und nach in den kleinen Warteraum neben den Tresen setzen. Gerade als Dr. Bachseitz in den Behandlungsraum gehen will, klingelt plötzlich das Telefon. Der Chef selbst nimmt den Hörer ab. In der Leitung knackt es, dann hört er wieder diese Stimme. Krächzend, tief, abgehackt, aber unverkennbar. Noch bevor die Beleidigungen aus dem Hörer poltern, weiß Kurt Bachseitz, wer da in der Leitung ist. Schon seit Wochen meldet sich der Unbekannte immer wieder durchs Telefon und terrorisiert ihn und seine Praxis. Zumindest äußerlich bleibt der Zahnarzt ruhig. Er hofft, dass dieser Telefonterror irgendwann von allein aufhört, wenn er gar nicht erst auf die unheimliche Stimme eingeht. Weder Kurt Bachseitz noch seine Auszubildende Claudia ahnen zu diesem Zeitpunkt, dass die Stimme aus dem Hörer sie weit über die Grenzen von Deutschland hinaus berühmt machen wird.
Das ist eine sehr ungewöhnliche Geschichte, ne? Also ich habe mir Bilder von dem Mann angeguckt. Er sieht aus wie Onkel Fester von der Addams Family. Wirklich.
Die Älteren
also,
an sich.
Er sieht aus, als hätte man ihn aus Wachs gegossen. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass ich irgendwie gerade einen Weisheitszahn gezogen bekomme und Dr. Bachseitz hängt über mir. Da fällt der Zahn von alleine aus. Die Story an sich ist ja schon relativ strange. Also ich bin niemand, der an Geister glaubt. Deswegen bin ich jetzt mal vorsichtig skeptisch, dass es ein echter Geist war.
Ja, also man muss vielleicht sagen, Telefonstreiche an sich, das ist ja jetzt erstmal noch kein Verbrechen von ihm an, aber die sind natürlich wahnsinnig nervig und es bleibt auch nicht lange bei anonymen Anrufen. Als Dr. Bachseitz den Hörer auflegt, wirft er seiner Auszubildenden einen vielsagenden Blick zu. Claudia schüttelt nur ratlos mit dem Kopf. Seit Wochen beschimpft und plärrt die abgehackte Stimme durch die Telefonleitung, ohne auch nur ihren Namen zu nennen. Wenig später, an diesem Dienstag, der erste Patient sitzt gerade im Behandlungsstuhl, klingelt es wieder. Dieses Mal geht Claudia Judenmann ans Telefon. Wieder knackt es in der Leitung und die krächzende Stimme meldet sich. Allerdings klingt sie dieses Mal fast freundlich. Der anonyme Anrufer macht Claudia Komplimente, gesteht ihr sogar seine Liebe. Die 16-Jährige fühlt sich geschmeichelt, auch wenn sie nicht weiß, wer hinter der Stimme steckt. Vielleicht ein schüchterner Verehrer? Wundern würde das hier in der Praxis wahrscheinlich keinen. Claudia ist eine sehr hübsche junge Frau. Aber warum reagiert der anonyme Casanova so aggressiv auf Claudias Chef Dr. Bachseitz und dessen Ehefrau? Beide werden von der Stimme aus dem Telefon beschimpft und beleidigt. Über Bachseitz Frau sagt der Anrufer zum Beispiel, die kann nie ihr Maul halten. Trotzdem hofft der Zahnarzt am Anfang noch, dass der Telefonterror von allein aufhört und Claudias mutmaßlicher Verehrer irgendwann einfach aufgibt. Doch das Gegenteil ist der Fall und irgendwann meldet sich die Gruselstimme nicht mehr nur aus dem Telefon. An einem warmen Sommertag sitzt gerade der erste Patient des Tages auf dem Zahnarztstuhl in dem kleinen gelb gekachelten Behandlungsraum. Dr. Bachseitz muss seinen Bohrer einsetzen. Claudia assistiert ihm. Doch dann wird das schrille Surren des Bohrers plötzlich von einer krächzenden, abgehackten Stimme unterbrochen. Boah, du stinkst ja aus dem Maul! Dieses Mal ist kein Telefon in der Nähe. Die Stimme scheint aus dem Spucknapf direkt neben dem Behandlungsstuhl zu kommen. Der Patient auf dem Stuhl schreckt hoch. Kurt Bachseitz stoppt den Bohrer und bricht die Behandlung vor lauter Schreck ab. Von da an meldet sich die Stimme fast jeden Tag irgendwo in der Praxis und beschimpft Zahnarzt Bachseitz, seine Ehefrau und auch seine Patienten. Die krächzende Stimme scheint aus allen Öffnungen in der Praxis zu dröhnen. Aus dem Spuckbecher, den Abflüssen im Bad und sogar aus den Steckdosen. Gleichzeitig meldet sich der unheimliche Fremde bis zu 150 Mal am Tag am Telefon. Also da ist mächtig was los in der Praxis.
150 Mal am Tag ist natürlich schon eine Packung. Ne? Das würde man heute, ich weiß gar nicht, ob es den Begriff in den 80ern schon gab, natürlich unter Stalking packen. Mhm. Das ist ja sehr persönlich, was der Anrufer dort äußert. Das ist ja schon mal ein Hinweis darauf, dass zumindest aus dem Bekannten oder aus dem Kundenkreis stammen muss. Ne? Eigentlich müsste es gar nicht so schwer sein, herauszufinden, wer dahinter steckt.
Ja, eigentlich ist das so. Und du kannst dir auch vorstellen, dass natürlich die Arbeit in der Praxis mehr oder weniger zum Erliegen kommt, weil das keine Riesenpraxis ist. Das heißt, es muss dauernd einer ans Telefon rennen, sich da diese Beschimpfungen anhören. Und auch für die Patienten ist es natürlich ein Erlebnis, wenn die da gerade liegen und werden dann von so einer unheimlichen Stimme auf einmal beschimpft. Also da ist ordentlich was los in der kleinen Praxis. In der Gemeinde geht die Geschichte mit der seltsamen Stimme aus der Zahnarztpraxis natürlich rum wie ein Lauffeuer. Bald schon heißt es, dass ein Geist in der Praxis sein Unwesen treibt. Die Patienten von Dr. Bachseitz haben sich mittlerweile an die derben Beschimpfungen von der Stimme wie »Mach's Maul auf« oder »Ich hasse alle, die arbeiten« gewöhnt. Mehr noch, und das finde ich interessant, der Geist lockt jeden Tag mehr Neugierige in die Praxis. Es war ein ungeahnter Aufschwung für die Praxis. Alle wollten den Geist hören, erinnert sich einer der späteren Ermittler. Doch die Beschimpfungen der unheimlichen Stimme werden mit der Zeit immer bösartiger. Sie droht Dr. Bachseitz und seiner Frau sogar mit Mord und Vergewaltigung. So langsam wird klar, das hier ist mehr als ein Telefonstreich von einem schüchternen Verehrer. Also wendet sich Kurt Bachseitz im Oktober 1981 schließlich an die Polizei und erstattet Anzeige gegen Unbekannt. Doch jetzt geht der Wahnsinn, ehrlich gesagt, erst richtig los. Vielleicht hast du schon eine Ahnung, was jetzt als nächstes kommt.
Naja, also jetzt wird die Polizei aufschlagen und natürlich wird wahrscheinlich das, wenn es jetzt kein mediales Echo gibt, dann wird es unter den Patienten verteilt werden und wahrscheinlich zu so einer Art, sagen wir mal so, wenn es bei mir in der Arztpraxis sagen würde, da spukt ein Geist oder da gibt es eine Besonderheit, besonders in so einem kleinen Ort, dann wird das wahrscheinlich in irgendeiner Weise zur Sensation werden, oder?
Ja, da liegst du ziemlich richtig. Als die Beamten aus Regensburg wenig später vor dem Weißen Bungalow ankommen, ahnen sie nicht, dass diese Ermittlungen mehr als ungewöhnlich werden. Und als hätte der Unbekannte auf die Polizei gewartet, schallt wieder die tiefe, unheimliche Stimme durch die Praxis, beschimpft die Polizisten und flirtet deutlich hörbar mit der jungen Claudia. Ratlos macht die Regensburger Polizei aber nicht nur die mysteriöse Stimme, sondern auch die Gelassenheit der vermeintlichen Opfer. Kurt Bachseitz und seine Auszubildende wirken trotz des monatelangen Terrors ziemlich entspannt. Der Zahnarzt selbst beschreibt seine Beziehung zu dem frechen und unhöflichen Geist bereits als väterliches Verhältnis. Und zu Claudia ist der Geist ja sowieso immer nett. Um herauszufinden, wer hinter der unheimlichen Stimme steckt, beginnen die Ermittler jetzt damit, die Praxis zu durchsuchen, ohne Erfolg. Außerdem nehmen die Polizisten die Stimme auf Tonband auf und befragen zahlreiche Zeugen. Die Beamten überprüfen sogar die Telefonleitung, Anschlüsse und Abflüsse der Praxis, allerdings ohne eine Spur des Geistes zu finden. Sie gehen davon aus, dass hinter der unheimlichen Erscheinung ein ganz irdischer Verehrer steckt, der die hübsche Claudia beeindrucken will und vielleicht eifersüchtig auf ihren Chef Dr. Bachseitz ist. Deshalb durchsuchen die Beamten nicht nur die Praxisräume, sondern auch die gesamte Umgebung, weil sie glauben, dass der Verknallte mit der Gruselstimme sich irgendwo in der Nähe verstecken muss. Sie überprüfen Autofahrer und vernehmen sogar einige Neutraublinger Hobbyfunker. Aber nichts davon bringt sie auf die Spur der Geisterstimme. Erich Tietz, damals der leitende Kriminalkommissar der Polizei Regensburg, gibt in einem Interview zu, nun sind wir am Ende unseres Lateins, langsam beginne ich an Geister zu glauben. Und während die Polizei seit Wochen im Dunkeln tappt, wird schließlich die Presse auf den Fall aufmerksam. Also genau das, was du schon vermutet hattest. Der erste Artikel über den Geist in der Zahnarztpraxis erscheint in der Regensburger Lokalzeitung Die Woche. So wird auch ein junger Journalist der Münchner Abendzeitung, damals das bayerische Boulevardblatt Nummer 1, auf die Geschichte aufmerksam. Am 12. Februar 1982 titelt die AZ: Wissenschaftler ratlos, Geisterstimme verfolgt Zahnarzt, Ausrufezeichen natürlich, seit 11 Monaten Psychoterror, Polizei ermittelt. Für die AZ sind die Geistergeschichten aus Neutraubling ein gutes Geschäft. In dieser Zeit steigt die Auflage der Zeitung um rund ein Fünftel auf bis zu 300.000 Exemplare. Da können die meisten Tageszeitungen heute von träumen. Und damit geht der Medienzirkus erst so richtig los. Immer mehr Zeitungen springen auf die Geschichte auf und überbieten sich mit gruseligen Details. Die Abendzeitung ist es auch, die 2 Tage später weltexklusiv den Namen des Geistes vermeldet. Zitat aus der Schlagzeile: Geist gab sich zu erkennen, mein Name ist Schopper. Schopper, woran denkst du, wenn du diesen Namen hörst für einen Geist?
Also es ist zumindest ein Name, der eine gewisse Aggressivität vermittelt. Es gab mal einen australischen Kriminellen, der sich Chopper nannte. Über den habe ich mal einen Film gesehen.
Stimmt. Ich weiß nicht, Mark, man merkt, du bist hier True Crime Experte. Ja.
Mark Brandon Reed oder so hieß der, glaube ich. Mörder und Profikrimineller. Das fiel mir als erstes bei Chopper ein. Den gab es aber 1982 noch nicht. Dann gibt's halt die simple Übersetzung, dass man viele von diesen Tracking-Motorrädern Chopper nennt. Und to chop ist, glaube ich, irgendwie was zu hacken oder so. Dementsprechend ist es irgendwie ein aggressives Wort. Aber es ist ein etwas seltsamer Name für einen Geist in einer bayerischen Arztpraxis 82, ne?
Ja, das stimmt. Also den Namen des Geistes, den hat Claudia Judenmann, dem Reporter der AZ, am Telefon verraten. Also Chopper oder Shopper, so wie das Motorrad, was du gerade schon meintest. Und ja, das kommt aus dem Englischen. To chop bedeutet hacken. Und es kann, habe ich rausgefunden, zum Beispiel auch für einen Geköpften stehen, dessen Geist nicht zur Ruhe kommt. Ist also eigentlich für so eine Gruselstimme ein passender Name, ne? Klingt auch schon so ein bisschen, wie du sagtest, so brutal irgendwie. Allerdings muss man sagen, dass dieser Name wahrscheinlich auf einem Missverständnis beruht. Denn Claudia Judenmann kann gar nicht so gut Englisch. Also sie kann das gar nicht wissen, was das bedeutet. Der Journalist, dem Claudia damals den Namen am Telefon genannt hat, der glaubt heute, dass er etwas ganz anderes meinte, nämlich das Wort Chopperl, also T-S-C-H-O-P-P-R-L, Chopperl. Und das bedeutet im Regensburger Dialekt sowas wie Tollpatsch und klingt dann auch schon irgendwie gleich viel weniger gruselig.
Ja, das ist jetzt wirklich nicht mehr so gruselig, der Tollpatsch, okay.
Ja, allerdings jetzt, wo der Geist einen Namen hat, oder spätestens jetzt muss man sagen, geht die Geschichte um die Welt. Weil Chopper, jetzt ist der Name raus, das klingt natürlich nach was. Und der Artikel in der Abendzeitung schlägt solche Wellen, dass bald nicht mehr nur Journalisten aus ganz Deutschland, sondern auch aus Italien, den USA, Japan und auch der Schweiz über das mysteriöse Gespenst beim Zahnarzt berichten. Und so stehen bald Reporter von Zeitungen, Radio und Fernsehsendern aus der ganzen Welt vor der kleinen Zahnarztpraxis in dem Bungalow in Neutraubling. So sendet auch das Schweizer Fernsehen SRF einen längeren Beitrag über den sensationellen Geist aus Deutschland, in dem sich beim Interview mit Arzthelferin Claudia plötzlich auch Chopper selbst zu Wort meldet. Und davon habe ich einen kleinen Ausschnitt mitgebracht.
Chopper, hast du jetzt gehört, was wir jetzt geredet haben gerade vorhin?
Alles gehört.
So. Naja, warum sagst du jetzt nichts? Chopper.
Bleib hier allein.
Ja.
Was sagst du zu der Geisterstimme?
Ja, also wirkt dann doch deutlich weniger bedrohlich und beängstigend, ne? Also wirklich klingt ein bisschen, als wenn sich irgendein Hempel in der Gartenhütte versteckt und durch ein Loch reden würde. Also wie die Medien da drauf springen konnten, dieser Art und Weise, dieser Massivität und wie da wirklich keiner einwenden konnte, okay, ihr wollt uns doch wohl veräppeln. Es gibt ja durchaus parapsychologische Phänomene, wo ich verstehe, dass Leute sagen, oh mein Gott, wie kann das passieren? Warum ist das Bild jetzt von der Wand gefallen oder irgendein Geräusch, das immer wieder auftritt und so. Aber das klingt so dermaßen billig improvisiert und unglaubwürdig, dass eigentlich jeder normale Mensch, der sich das angehört hat, sagen würde, okay, da steckt irgendein dummer Streich hinter und das müssen wir nicht weiter verfolgen. Für mich ist das so erstaunlich eigentlich, dass so eine klassische Sommerloch-Geschichte, weißt du?
Ja.
Das stimmt. Ist so wie der Kaiman-Sammy. Der Kaiman, der scheiß Kaiman, genau. Das ist auch so ein Ding, wo in den 90ern, als Philipp und ich noch blutjung waren, da gab es mal Sammy den Kaiman. Da ist einer, natürlich, weil man macht das ja so, mit seinem Kaiman, einem, weiß ich nicht, 80 Zentimeter langen Mini-Krokodil im Baggersee schwimmen gewesen. Dann ist der Kaiman gedacht, leck mich doch am Arsch und hat sich verzogen. Und dann war wochenlang in Deutschland Ausnahmezustand, weil dieser maximal ein Meter lange Kaiman zu einer Gefahr eines Salzwasserkrokodils hochgejazzt wurde. Also dass theoretisch jetzt wildbadende Dackel von dem Kaiman völlig zerrissen werden und dass man eigentlich den See gar nicht mehr betreten darf, weil Oma sonst verschwindet. Völliger Wahnsinn. Das war auch wirklich so eine. Es war, ich glaube, da haben manche schon ihre unliebsamen Ehefrauen an den Strand gelegt, weil es war so absurd und so strange. Und ich war 14, 15 in der Zeit und habe damals schon gedacht, wollt ihr mich denn veräppeln? Weil sie hatten nichts anderes zu berichten. Das ist der Vorteil an dieser weltweiten Katastrophen- und Notlage, die wir in den letzten 10 Jahren so erleben. Jetzt haben sie sowas nicht mehr. Sie haben immer was zu berichten.
Das ist mir, gerade wo du es gesagt hast, habe ich auch gedacht, Sommerloch-Geschichten gibt es gar nicht mehr in der Form so richtig, ne?
Nee, weil wir haben ja so viele fantastische Vollkrisen auf dem Planeten, ob es jetzt Kriege sind, Viren oder was auch immer, dass man dieses klassische Mann mit drittem Auge geboren oder so einfach nicht mehr hat. Aber ich finde, ja. ein Geist in einer Zahnarztpraxis, der so klingt, bewiesenermaßen, der wäre für mich noch nicht mal irgendwie fürs größte Tageblatt oder für die Kaninchenzüchterzeitschrift geeignet. Aber damals wurde es ja wohl ein nationales Phänomen, ne?
Ja, ich sehe schon, du bist nicht so geisterempfänglich. Also die Tonqualität ist natürlich 80er, ist jetzt nicht so wahnsinnig gut, aber mich hat das eher so an diese Gruselhörspiele aus dieser Zeit erinnert. Ne? So Macabros und Larry Brand und so, kommen wir auch später noch zu. Also diese klassischen Europa-Gruselhörspiele, wo dann halt so eine leicht verstellte, metallisch klingende Männerstimme dann irgendwie den Leuten Angst gemacht hat. Also du hast recht, es hat mehr was von Geisterbahn, als dass man sich da jetzt wirklich bekreuzigt, wenn man die Stimme hört.
Ja.
In dem Interview, was ich gerade angesprochen habe mit dem Schweizer Fernsehen, nennt Dr. Bachseitz den Geist einen vermummten Terroristen. Als der SRF-Reporter ihn fragt, wer hinter dem Spuk stecken könnte, sagt der Zahnarzt mit ernstem Gesicht, der Mann sitzt im Untergrund, wie so viele in Deutschland. Das ist auch ein schönes Zitat.
Das ist, man kommt zu der Vermutung, dass die alle ein bisschen zu lange am Lachgas geschnuppert haben, oder? Also,
ich meine. Was in der Zahnarztpraxis durchaus sein kann.
Ja, also Dr. Bachseitz ist aus Versehen mal auf die Gasflasche gefallen. Das ist ja, weiß ich nicht, der Mann sitzt im Untergrund. Ich meine, es war in Zeiten der RAF, ne? Soll das darauf eine Anspielung sein? Oder was ist überhaupt damit gemeint? Und ich meine, interessant ist natürlich, dass irgendwie aus wahllosen Löchern in dieser Praxis kommt. Wenn es nur Telefonstreiche wären oder immer nur aus einem Schrank oder so. Mhm. Aber dadurch, dass es ja aus zufälligen Ecken kommt, wird es ja umso seltsamer. Weil wie soll, also ich meine, wir sprechen von den 80ern, ne? Wenn die da schon an Hobbyfunker gedacht haben, wie soll das funktionieren, ne? Also wenn da jemand jetzt irgendwelche Lautsprecher installiert hätte oder so, da muss ja auch müssen ja die Gegebenheiten da sein, das überhaupt zu machen. Also.
Naja, und sie wären ja auch gefunden worden, die Lautsprecher, weil die Praxis ist ja von der Polizei zu diesem Zeitpunkt schon untersucht worden. Der Geist hat sich sogar gemeldet, als die Polizei da war. Die haben aber keine Lautsprecher oder Kabel oder irgendwas finden können. Zum Untergrund komme ich gleich nochmal, aber es gibt zu dem Zeitpunkt ganz, ganz viele Theorien, wer jetzt hinter dieser Stimme stecken könnte. Spätestens nachdem die Polizei und die Medien Tonbandaufnahmen von Choppers Stimme veröffentlichen, rennen den Ermittlern sogenannte Hinweisgeber, und Hinweisgeber musst du dir wirklich mit Anführungsstrichen vorstellen, die Bude ein. Auch die Münchner Abendzeitung schaltet eine Telefonnummer frei, unter der sich die Leserinnen und Leser die Stimme des Geistes auf dem Anrufbeantworter anhören können. Nach nur einer Viertelstunde bricht wegen des Ansturms auf diese Nummer das gesamte Münchner Telefonnetz zusammen. Und die Bundespost, damals noch zuständig für die deutschen Telefonleitungen, bittet die AZ, die Nummer wieder abzustellen. Also, wow. Gibt die Zeitung, ja, also das sind wirklich noch andere Zeiten. Also gibt die Zeitung die Aufnahme an Thomas Gottschalk weiter, der Choppers Stimme dann in seiner Radiosendung scheppern lässt. Ja, damals war Radio natürlich noch das Medium Nummer eins, um die Menschen zu erreichen.
Schauen Sie, der Chopper, ja, mein Lieber, schauen Sie. Gerade Chopper muss zum Helikopter jetzt aus Neustraublitz, muss er jetzt wieder zurück nach Los Angeles.
Fantastisch. Man fragt sich, ob er dem Chopper aufs Knie gefasst hätte, wenn er bei
Chopper wahrscheinlich. Er hätte Chopper ins Bohrloch gefasst, ja.
Schön. Oh Gott. Ich wusste, Basti, das wird wild, wenn ich dich einlade. Ja, also interessant ist, dass die Leute da komplett drauf anspringen. Ne? Also eine Frau meldet sich danach zum Beispiel bei den Ermittlern und behauptet, in Chopper ihren entlaufenen Liebhaber zu erkennen.
Auch entlaufen. Ich finde ehrlich gesagt, die Formulierung entlaufener Liebhaber gefällt mir schon gut. So als wäre es ein Haushund gewesen. Also weißt du, sie hatten abends die Tür aufgelassen und dann war er auf einmal weg. Und die Nachbarn so, hör mal, da läuft so ein nackter Mann. Und er sagt, ach, der Liebhaber ist wieder entlaufen. Finde die Formulierung entlaufener Liebhaber, finde ich, für einen Mann, der nicht mehr anruft, eine schöne Formulierung. Nicht gut.
Ja, ich habe auch sehr gelacht, als ich das in den Quellen gelesen habe. Ich hatte sofort diesen Gedanken an, er wollte doch nur kurz Zigaretten holen.
Genau, und der kam dann kam er nicht mehr wieder. Tante Rita war allein. Ja, das ist bitter.
Gerade am Anfang, das hatte ich ja eben schon erwähnt, glaubt vor allem die Polizei, dass hinter Chopper ein verärgerter Verehrer von Claudia Judenmann steckt. Auch das Gespenst selbst gibt den Ermittlern immer wieder selbst Hinweise auf mögliche Mittäter. Der damalige Ermittler Norbert Czerny erinnert sich später, wir haben, Zitat, sehr viele Wohnungen durchsucht, Leute auf der Straße in Gewahrsam genommen und völlig Unbeteiligte überprüft. Also das war schon mehr als nur ein Spaß, es sind wirklich Leute dann eingecasht und vernommen worden. Aber nichts davon bringt die Ermittler irgendwie weiter. Und dann gibt's noch diese Theorie, die mit dem Ort der Praxis selbst zu tun hat und worauf vielleicht Dr. Bachseitz anspielen wollte bei dem Interview, die uns sozusagen in den Untergrund führt. Hast du eine Idee, was das mit dem Untergrund auf sich haben könnte?
Naja, du hattest ja schon angedeutet, dass diese Stadt so gesehen aus dem Nichts neu gebaut wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, also erst 30 Jahre alt ist. Ja. Und dass die auf Trümmern erbaut wurde. Also würde ja vielleicht der Gedanke naheliegen, dass dort irgendwelche Tunnel oder irgendwelche Zweite Weltkriegsüberreste da sind, wo jemand die Chance hat, Zugang zu dieser Praxis oder zumindest zu irgendwelchen Rohren, die in diese Praxis laufen, zu bekommen. Ne?
Ganz genau. Das war ja das, was ich am Anfang kurz erzählt hatte, dass der Fall an einem Ort spielt, der auf den Trümmern eines zerstörten Militärflugplatzes aufgebaut wurde. Dort, wo ab den 50er Jahren, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, die Stadt Neutraubling entsteht und wo sich auch die Praxis von Dr. Bachseitz befindet, waren während des Zweiten Weltkriegs die Messerschmitt-Werke, kennt man vielleicht noch den Namen. Hier haben tausende Zwangsarbeiter für die Nazis Kampf- und Transportflugzeuge bauen müssen. Um sich vor Luftangriffen und feindlichen Spionen zu schützen, hat man damals Tunnel und Stollen gebaut. Trotzdem haben es immer wieder britische Spione geschafft, die Produktion zu sabotieren. Auch sie sollen dabei Geheimgänge und Tunnel benutzt haben. Der Spiegel spekuliert deshalb damals, ob alle Stollen und Bunker richtig zugeschüttet sind, weiß keiner. Es könnte also sein, dass Chopper sich in Wirklichkeit aus einem geheimen Nazi-Tunnel unter der Praxis meldet, was auch ziemlich wild ist.
Ja, also da, ja, ich finde ja allein schon eine Stadt auf diesen, also auf so einem Nazi-Arbeitscamp zu bauen, das ist schon, das hat schon was Friedhof der Kuscheltiere-artiges oder Indianerfriedhof, so Poltergeist-mäßig, ne? Also zu sagen, ach hier, das scheint mir emotional und energetisch nicht negativ aufgeladen zu sein, dieses Gebiet. Warum sollten wir hier nicht mal eine schöne Stadt hinbauen? Das gibt den ganzen Dingen natürlich noch so diesen Spin, aber am Ende ist es doch eine Absurdität. Also dafür ist das doch alles viel zu zufällig und in der Zahnarztpraxis und so. Also es ist ja jetzt nicht, dass dieser Chopper irgendwelche Hinweise darauf gibt, dass es jetzt irgendeine Connection zum Beispiel zum Holocaust gäbe oder so, ne?
Nee, das nicht. Aber ich meine, wir wissen ja spätestens alle Kinder der 80er und 90er, die Friedhof der Kuscheltiere gesehen haben und wie ich davon traumatisiert wurden, wissen, dass es keine gute Idee ist, auf einem alten Indianerfriedhof irgendwas zu bauen.
Absolut, absolut.
Ne? Aber auch das führt natürlich dazu, dass sich diese ganze Geschichte weiter verbreitet und spätestens ab jetzt bekommt man in der Zahnarztpraxis Bachseits keinen Fuß mehr auf den Boden. Jeden Tag kommen mehr Neugierige, aber auch Reporter und Polizisten, die den Geist live erleben wollen. Auch der Spiegelreporter Fritz Rummler legt sich bei Dr. Bachseits in den Behandlungsstuhl, um Chopper auf die Schliche zu kommen. Kaum hat der Zahnarzt seinen Bohrer angeschmissen, meldet sich schon die Stimme des Geistes aus dem Waschbecken. Der macht sich ja in die Hosen, ruft Chopper und sagt über den Reporter, Rummler ist ein Dummler. Also reimen kann der Geist auch.
Das ist ein Poet.
Es ist ein absoluter Poet. Heute hätte er wahrscheinlich einen Blog und einen Instagram-Account. Als Reporter Rummler die junge Arzthelferin Claudia fragt, warum der Geist denn so unhöflich sei, antwortet die schlagfertig, der hat sich für einen Polizisten gehalten. Doch auch der Spiegelreporter schafft es nicht, das Geheimnis um den gruseligen Geist zu lösen, auch wenn er sich sicher ist, dass es eine natürliche Ursache geben muss. Und dann schaltet sich auf einmal auch die Bundespost in den Fall ein. Ich habe ja eben schon erklärt, dass die damals noch für die Telefone und Telefonnetze in Deutschland zuständig sind. Wahrscheinlich deshalb will die Post ausschließen, dass es sich bei dem Geist vielleicht um eine technische Störung oder um das Werk eines Hobbyfunkers handelt, der es irgendwie geschafft hat, sich in das bundesdeutsche Telefonnetz einzuwählen. Die Mitarbeiter der Post prüfen alle Anschlüsse und Leitungen der Praxis, sogar die Rohrleitung und die Abflüsse. Außerdem installieren sie eine Fangschaltung, um Chopper endlich zu schnappen. Ein Beamter der Bundespost schließt sich zudem über Nacht in der Praxis ein, um Chopper auf frischer Tat zu ertappen. Schafft es allerdings nicht. Der Geist schläft nachts, also zumindest hat er sich nicht gemeldet. Die Kosten für die gesamte Aktion der Post belaufen sich auf die unglaubliche Summe von 35.000 Mark, was damals richtig, richtig, richtig viel Geld war. Doch nichts davon stoppt den Geist. Chopper macht einfach weiter, auch wenn er ab jetzt nicht mehr das Telefon benutzt, sondern sich aus den Abflüssen und sogar aus einem Gulli meldet. Schadenfreudig plärrt die Geisterstimme, ich habe weiterhin eine gute Leitung.
Wow. Also Chopper ist kurz davor zu faxen, ne? Das ist ja wirklich, das ist so skurril alles und dass man dann, aber es ist ja bei so Massenphänomenen oder bei so Sachen, wo Leute in so einer Art gemeinsamen Irrglauben verfallen, immer wieder spannend, dass Menschen in der Lage sind, ne, das zu glauben oder Massenhypnose im weitesten Sinne. Also dass jetzt da niemand sagt, also dass allein die Post 35.000 Euro ausgibt, um einen Geist im Abfluss zu finden, das ist ja aus heutiger Sicht völlig skurril.
Total. Ich glaube nicht, dass das heute noch passieren würde, aber das ist natürlich auch so ein bisschen die Zeit in den 80ern, glaube ich, wo es immer wieder Angriffe auf das Telefonnetz gab. Und ich glaube, die hatten wirklich Sorge, dass da so eine Art Einfalltor ist für Verrückte. Du hast es auch eben schon genannt, die RAF war da noch unterwegs, dass man irgendwie sich da in das Telefonnetz einhacken, hacken, wie auch immer könnte, so würde man es heute wahrscheinlich bezeichnen. Deswegen. Und das ist natürlich Deutschland, da muss alles geprüft werden.
Das war, glaube ich, die Zeit des ganz frühen Telefoninternets. Also vielleicht ein bisschen später, vielleicht da noch nicht. Mhm. Aber es gab ja durchaus diesen Fall, wo man, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie das hieß. Es war so eine Art Fernseh-Teletext-Internet-Variante, die man mit dem Telefon bedient hat. Und da haben die es geschafft, also Hacker des Computerclubs, Leuten richtig viel Geld vom Konto zu nehmen. Weil es keine Sicherheitskriterien und keine Sicherheitsstops mehr gab, die es heute ja in, wir kennen das ja alles, WPA2 verschlüsselt und Doppelkey und sonst was, das gab es ja alles damals nicht. Man hatte keine Vorstellung davon, wie es überhaupt funktionieren würde und dass Leute das missbrauchen könnten. Aber trotzdem ist dieser ganze Fall schon irgendwie, also zumindest aus dem heutigen, 42 Jahre später aus der Perspektive, wirkt der albern, ne?
Ja, also ich wollte damit nur sagen, ich kann nachvollziehen, warum die Post so gehandelt hat, obwohl das trotzdem natürlich wahnsinnig teuer ist. Und was ich an diesen Phänomenen so spannend finde, dass es ja für alles immer Experten gibt. Das ist ja heute auch noch so. So ein berühmter und redefreudiger Geist wie Chopper lockt natürlich auch eine Menge, man muss sagen, sogenannter Experten an. Einer der wohl berühmtesten ist der Parapsychologe Hans Bender. Bender ist damals 75 Jahre alt und ein hagerer Mann mit weißen, ordentlich gescheitelten Haaren, der sich seit Jahrzehnten mit übersinnlichen Phänomenen beschäftigt. Er selbst stellt sich gerne als Professor Doktor vor, allerdings wahrscheinlich ohne Dissertation und Promotionsurkunde. In Freiburg betreibt Bender ein eigenes Institut für Parapsychologie, das sich wissenschaftlich mit Hellsehen, Geistern und Gespenstern beschäftigt. 15 Jahre vorher war der Parapsychologe deutschlandweit bekannt geworden, als er sich mit dem sogenannten Spuk von Rosenheim beschäftigte. Damals kommt es in einer Anwaltskanzlei immer wieder zu unerklärlichen Phänomenen. Leuchtstoffröhren platzen scheinbar ohne Grund, Bilder drehen sich an der Wand und Schubladen gehen wie von Geisterhand auf. Bender glaubt damals, die Auszubildende der Kanzlei als Verursacherin des Spuks identifiziert zu haben. Die 19-jährige Annemarie habe die Schubladen und Bilder durch Psychokinese, also nur durch ihren Geist, bewegt. Damals jubelt der Geisterjäger. Spontane Psychokinese ist damit zum ersten Mal objektiv registriert worden. Für unser Institutsteam ist dieser Fall ein ermutigender Start in das neue Jahr. Was wirklich hinter dem sogenannten Spuk von Rosenheim steckt, kann nie geklärt werden. Vieles spricht aber für billige Tricks mit durchsichtigen Nylonfäden. Also so dieses richtig schlechte Geisterbahngrusel. Fest steht nur, und das finde ich interessant, nachdem die Auszubildende Annemarie in der Kanzlei kündigt, enden die unerklärlichen Phänomene genauso schnell, wie sie begonnen haben. Und das ist ja interessant, man könnte jetzt sagen, die Annemarie, die hat ein bisschen Quatsch gemacht, das wäre die eine mögliche Interpretation, die hat allen einen Streich gespielt, aber für Parapsychologen wie Hans Bender ist der Spuk von Rosenheim bis heute der Beweis dafür, dass Geister wirklich existieren, weil die halt sagen, ja, ist ja kein Wunder, die Annemarie, die ist ein Medium und die Geister sprechen durch sie und deswegen, wenn sie weg ist, hört das alles auf. Und
natürlich.
Und eben dieser Geisterjäger Professor Bender will 15 Jahre später das Rätsel der Geisterstimme in der Zahnarztpraxis in Neutraubling lösen. Als der Experte aus Freiburg Anfang 82 in die kleine Praxis tritt, wird er nicht enttäuscht. Chopper meldet sich und heult durch die Abflüsse. Was will denn der? Will der mich umbringen? Na, der tut nichts, versucht Auszubildende Claudia den Geist zu beruhigen. Der tut nichts, der will nur spielen. Weißt du, als ob der so ein Hund wäre. Währenddessen versucht ein Assistent von Geisterjäger Bender, die Geisterstimme aus dem Abfluss aufs Tonband aufzunehmen. Das alles kommt selbst einem Gespenstergelehrten wie Hans Bender seltsam vor. Den wartenden Reporter gibt er nach seinem Besuch in der Zahnarztpraxis zu Protokoll. Choppers Verhalten sei, Zitat, total atypisch für einen Poltergeist. Ja, also er ist nicht wie die anderen Poltergeister.
Das stimmt, das hat er vorher noch bei Wikipedia nachgeguckt, die Poltergeist. Also auf der Poltergeisterwelle von 1 bis 10 waren wirklich nur 4 von 10 Poltergeistpunkten. Das ist natürlich schlecht.
Also sogar der Geisterexperte scheint eher skeptisch zu sein, aber trotzdem, weil er wirklich so als Experte verkauft wird, als richtiger Wissenschaftler, der er ja nun definitiv nicht ist, lockt seine Anwesenheit noch mehr Gespensterfans vor die Zahnarztpraxis in dem kleinen Bungalow in Neutraubling.
Wusstest du eigentlich, dass in dem Poltergeist-Film von 1900, auch eigentlich genau die Zeit, 82, 83, 84 ja, muss gewesen sein, dass sie in einer Szene, wo Leute in so einem nachher versinkt dieses Haus im Regen und Katastrophe und dann ist ein riesiges Loch im Boden und die übrig gebliebenen Bewohner des Poltergeisthauses baden in diesem braunen Wasser und dann tauchen da Skelette drin auf. Und es ist viele Jahre später rausgekommen, dass das keine Props waren, sondern echte Skelette, die sie verwendet haben von der Medizinschule. Und das war für alle Beteiligten nicht so richtig schön. Und dieser Poltergeist-Film, den man sich durchaus heute noch anschauen kann, der wirklich ganz spannend ist, der hatte viele negative Nachwirkungen. Einige der Darsteller sind danach gestorben, zum Beispiel das Mädchen, dass die Hauptfigur spielt, ist gestorben. Eine der Töchter ist von ihrem Freund ermordet worden. Also vielleicht gibt es Geister, aber dann halt in Hollywood.
Ist es nicht dieser Geh ins Licht, Carol Ann Film?
Ja, genau.
Das ist doch Poltergeist, oder?
Genau, ja, das ist Poltergeist, wo sie vom Fernseher sitzt und an den Fernseher pannt. Und sie ist, glaube ich, an einem Darmverschluss verstorben, relativ kurz danach. Und eine der Töchter der Familie ist auch relativ kurz danach von ihrem Freund ermordet worden. Und es wird von dem Poltergeist-Fluch gesprochen, also dass die Schauspieler, die dort teilgenommen haben, insgesamt verflucht worden sind von diesem bösen Skript.
Ja. Dann haben wir doch jetzt direkt schon Stoff für die nächste Halloween-Folge, sozusagen. Aber du kannst dir vorstellen, dass diese ganze Aufregung, die Ermittlungen, die ja parallel noch weiterhin laufen, nicht unbedingt leichter machen. Im Gegenteil. 10 Tage lang konnten wir nicht mit dem Arzt und seinen Mitarbeitern sprechen, weil die Praxis überfüllt war mit Kamerateams, erinnert sich der damalige Ermittler Norbert Czerny später in einem Interview. Doch nicht nur der Geist Chopper ist mittlerweile ein weltweiter Superstar, sondern auch die inzwischen 17-jährige Claudia Judenmann. Eine Zeit lang steht sie sogar unter Polizeischutz. Immer wenn die hübsche junge Frau mit den braunen Locken in der Praxis ist, meldet sich der Chopper. Und die Auszubildende scheint sich so gar nicht vor der Gruselstimme zu fürchten, ganz im Gegenteil. Sie plaudert mit dem Geist wie mit einem alten Kumpel. Journalisten aus Japan und den USA reißen sich um ein Interview mit dem Medium und Claudia gibt bereitwillig Interviews. Angeblich bietet das Magazin Stern der 17-Jährigen 50.000 Mark für einen Exklusivvertrag. Ein Sprecher des Sterns wird die Höhe der Summe später bestreiten, bestätigt aber, dass Claudia und ihre Eltern einen Vertrag mit dem Magazin abgeschlossen haben. Und dann passiert etwas, was diese Geistergeschichte in eine ganz andere Richtung lenken wird. Am 22. Februar 1982, also am Rosenmontag, stehen 4 Polizisten vor der Zahnarztpraxis von Dr. Bachseitz. 2 von ihnen kommen von der Technischen Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes, einer von der Polizeidirektion Regensburg und der 4. im Bunde ist der damals 38-jährige Norbert Czerny. Der Kriminalhauptkommissar leitet die neu gegründete Soko Geist, die den Fall jetzt ein für alle Mal lösen soll.
Eine Soko für einen Geist, ernsthaft?
Ja, also einige der Ermittler können damals selbst nicht glauben, dass sie jetzt wirklich einen Geist im Abfluss jagen sollen und fühlen sich so ein bisschen mehr wie Statisten in einer ziemlich verrückten Gruselsoap. Doch für Hauptkommissar Czerny ist das hier ein ganz normaler Fall. Mein Motto war schon immer, wir stehen mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen. Bei Mordfällen lernt man, dass sich das Übelste und eigentlich unmögliche Dinge immer wieder als sehr irdisch herausstellen. Also der erfahrene Ermittler glaubt keine Sekunde daran, dass er es hier mit etwas Übernatürlichem zu tun hat und ist wahrscheinlich damit genau der Richtige, um in dieser Sache zu ermitteln. Und auch eine technische Ursache für den Spuk können er und seine Kollegen ausschließen. Die Bundespost hat ja schließlich wochenlang alle Leitungen in der Praxis untersucht. Also da kann jetzt keine Technik versteckt sein, das kann eigentlich nicht sein. Kannst du dir vorstellen, in welche Richtung die Soko Geist, was ich übrigens einen großartigen Namen finde, jetzt ermittelt?
Naja, du hast ja schon angedeutet, dass Claudia Judenmann eine ungewöhnlich nahe und lockere Bindung an diesen Geist zu haben scheint. Dementsprechend würde ich wahrscheinlich erstmal dort suchen.
Ja, genau das denken sich die Ermittler auch. Alles beginnt damit, dass einer der Ermittler Chopper plötzlich brüllen hört. Sofort rennt er in die Richtung, aus der er die Stimme vermutet und reißt die Tür auf. Dahinter die Praxistoilette und auf der Toilette Claudia Judenmann, die mit hochrotem Kopf vor sich hin stottert, Chopper habe sie in diese Toilette geschickt. Also er hört da einen Schrei hinter der Tür, geht rein und in dem Raum ist eigentlich nur Claudia. Trotzdem glaubt am Anfang keiner der Ermittler der Soko Geist, dass die zierliche Auszubildende hinter dieser tiefen Geisterstimme stecken könnte. Doch als Kommissar Czerny sich die bisherigen Auftritte von Chopper genauer anschaut, fällt ihm auf, dass der Geist offenbar eine 4-Tage-Woche hat. Chopper meldet sich immer nur tagsüber. Ich hatte gerade schon von diesem Postbeamten erzählt, der sich da einschließen hat lassen in der Nacht. Da ist auch nichts passiert. Also immer nur tagsüber und zwar von Dienstag bis Freitag. Am Samstag, Sonntag und Montag hat er frei. Und vielleicht erinnerst du dich ja noch, wer am Montag immer Berufsschule hat.
Claudia Judenmann.
Ja, Richtig, ganz genau. Die Ermittler sind sich also spätestens ab da sicher, dass die Auszubildende irgendwas mit dem ganzen Spektakel zu tun haben muss. Allerdings wissen sie nicht, wie Claudia die Geisterstimme genau erklingen lässt. Das ändert sich erst am 3. März 1982, also eine Woche nach Gründung der Soko Geist. Wieder sind Norbert Czerny und seine drei Kollegen mit Claudia und ihrem Chef Dr. Bachseitz in der Praxis, als Chopper sich meldet. Einem der Ermittler fällt auf, dass Claudia sich leicht von allen anderen weggedreht hat, wie eigentlich immer, wenn der Geist spricht. Was die 17-Jährige aber nicht beachtet hat, ist, dass man ihr Gesicht trotzdem noch in einem Spiegel sehen kann. Und beim Blick in den Spiegel erkennt der Beamte sofort, immer wenn Chopper spricht, bewegt Claudia ihre Lippen. Kurzerhand bittet Soko-Chef Czerny den 62-jährigen Kurt Bachseitz, dessen Ehefrau und die Auszubildende Claudia, ihn ins Nebengebäude zu begleiten, mit den Worten, jetzt beenden wir dieses Theater. Die drei werden stundenlang getrennt voneinander befragt. Am Mittwochabend gibt das Trio dann zu, Chopper hat es nie gegeben und alle drei haben mitgemacht. Damit löst sich der ganze Spuk endgültig in Luft auf.
Ja, aber also wie hat sie das denn gemacht? Also wie beim Bauchrednen? Oder ich meine, es ist doch... Du kannst dich doch nicht einfach irgendwie in einem Raum mit anderen Leuten ein bisschen zur Seite drehen, machen und denken, dass es keiner merkt. Also offensichtlich hat es ja keiner gemerkt, aber es klingt völlig skurril, dass das bis irgendwie monatelang niemandem aufgefallen sein muss.
Das ist eigentlich das Krasse an dem Fall, dass die jetzt nicht mal so super heftige Tricks benutzt hat. Also überhaupt gar kein Bauchredner-Trick. Sie hat sich wirklich immer so ein bisschen weggedreht oder hat dann den Chopper aus einem Nebenraum gespielt. Und Claudia hat ihre Stimme so stark verstellt, dass sie halt ganz abgehackt und tief klingt, wie so ein Geist eben oder wie ein schlechter Geist, wie du eben gesagt hast. Außerdem hat sie sich immer irgendwas vor den Mund gehalten, um ihre Stimme noch mehr zu verfremden. Zum Beispiel irgendein Gefäß oder ihre Hände. Und dann kannst du ja auch dir vorstellen, wenn du das so sprichst und dann noch so da so ein bisschen die Hände vormachst, dass das ein bisschen anders klingt und man die Stimme dann nicht unbedingt erkennt. Also es gibt ja, diesen
gut, Clip, aber, den ich eben... Aber komm, also wir beide sind in einem Raum. Ich bin jetzt Patient auf dem Stuhl und neben mir steht jemand, hält die Hände vor den Mund, macht, was ist hier los? Ich verstehe, wenn das zwei Tage lang irgendwie ein Aufreger ist und dann enttarnt wird, aber dass das monatelang irgendwie nicht nur die lokal, sondern die nationale und internationale Presse beschäftigt, weil eine 16-Jährige sich in die linke Hand labert, das ist wirklich das Absurdeste, was ich je gehört habe. Also ja, natürlich ist das Erregungspotenzial der Menschen im Jahr 2024 durch all das, was wir so erlebt haben, anders geworden. Vielleicht waren die Leute damals etwas leichtgläubiger und etwas mehr dem Spuk hingetan. Aber ich hätte jetzt schon gedacht, dass sie zumindest irgendwas genützt hätte, um sich zu verfremden oder, also kannst du nicht auf Klo gehen und dann durch den Lüftungsschacht huhuhu machen. Also das ist ja wirklich, das ist ja totaler Wahnsinn. Plus, der Sinn dahinter erschließt sich mir immer noch komplett gar nicht, weil es ist einfach nur, also irgendwann wird es aufgedeckt und dann ist es ja so unendlich peinlich, dass man eigentlich nur noch wegziehen möchte. Also da schämst du dich doch in Grund und Boden.
Jetzt zu einem möglichen Motiv kommen wir später. Also ich muss sagen, die Aufnahmen, die ich gehört habe, auch diese eine, die ihr jetzt im Podcast gehört habt, sie hat das schon nicht schlecht gemacht. Also sie hat ja da im Prinzip bei dem, was wir eben gehört haben, mit sich selbst gesprochen. Und es kommt auch noch dazu, dass diese Praxis in diesem Neutraublinger Bungalow so eine ganz bestimmte Akustik hat, weil die Wände sind gekachelt, es gibt viele Hohlräume in den Zwischenwänden und die lassen diese angebliche Stimme aus dem Jenseits noch ein bisschen gruseliger klingen. Und es war eben nicht nur Claudia, die dem angeblichen Geist ihre Stimme geliehen hat, sondern auch ihr Chef Dr. Bachseitz und sogar dessen Ehefrau. Die haben fleißig beim Spuken mitgeholfen. Oder wie Ermittler Czerny es ausdrückt, der Zahnarzt hat mitgechoppert. Finde ich auch ein schönes Zitat.
Das ist ja, also da denkst du ja dann jetzt wirklich, ich habe vorhin noch gescherzt vom Lachgas, aber stell mal vor, ein erwachsener Mann von über 60 Jahren, seine Ehefrau, beide irgendwie Mediziner und eine 16-Jährige gemeinsam machen so ein Muppet-Puppentheater auf und laden. Also das kann man ja als Scherz irgendwie einmal bei einem vertrauten Patienten machen, nach 3 Minuten auflösen. Aber stell dir mal vor, dann steht auf einmal die Zeitung vor der Tür und das Fernsehen, dann kommt Thomas Gottschalk. Also Und wenn, wie denen der Arsch gegangen sein muss in dem Moment, wo dann auf einmal international darüber berichtet wird und dann stehen die da und denken so, ah ja, was machen wir denn jetzt? Also jetzt kann Schopper höchstens noch die Steuernummer vorlesen. Das ist ja völlig abstrus. Also das ist ja eine der, also wie, wofür? Was ist der Sinn dahinter? Ich verstehe es komplett nicht.
Er hat, also das ist die ganz große Frage, die eigentlich nie so richtig aufgeklärt wurde. Also klar ist nur, dass es schon im Sommer 81, also ein Dreivierteljahr vor der Aufklärung, die ersten unangenehmen Anrufe in der Praxis gab, die auch von Dr. Bachseitz bei der Polizei angezeigt wurden. Also man kann fast davon ausgehen, dass das noch in Anführungsstrichen echte Anrufe waren, weil warum hätte er sie sonst anzeigen sollen? Claudia Judenmann hat auch immer wieder betont, dass dahinter wirklich zwei aufdringliche Verehrer von ihr gesteckt haben. Einige Quellen behaupten allerdings, dass es die Ehefrau des Zahnarztes war, die aus Langeweile oder Eifersucht vom Haustelefon aus den Geist am anderen Ende der Leitung gespielt hat. Also das ist nie genau geklärt worden. Und irgendwann macht sich die damals 16-jährige Claudia einen Spaß draus und ruft ihren Chef mit verstellter Stimme übers Telefon aus der benachbarten Praxis an. Und irgendwann führen sie die ganze Chopper-Nummer dann zusammen vor Patienten auf. Und ja, wie du schon vermutet hast, das Ganze ist eher so versehentlich zu einer Sensation geworden. Ermittler Norbert Czerny hat im Nachhinein sogar Mitleid mit Claudia Judenmann. Die Claudia hat das wohl am Anfang nicht so ernst genommen, sagt er. Das ist dann übergekocht, die Medien haben das immer höher gehängt. Sie konnte nicht mehr zurück. Und genau das, was du gerade schon vermutet hast, ne, die haben als harmlose Spaßgeschichte angefangen und dann hat das immer mehr Leute interessiert. Jetzt hätte man natürlich einfach den Geist verschwinden lassen können und den einfach nicht mehr auftauchen lassen. Aber irgendwie haben sie gedacht, wir müssen da jetzt weitermachen. Warum aber jetzt auch ihr Chef bei dem Ganzen mitgemacht hat und das sogar gefördert hat, das bleibt tatsächlich bis heute ein Rätsel. Der Dr. Kurt Bachseitz selbst sagt damals dem Spiegel, da mag etwas gewesen sein, was allerdings tief aus meinem Unterbewusstsein gekommen ist. Also auch so ein bisschen mysteriös.
Wahrscheinlich, man kann es auf ein schönes Wort runterbrechen, Mediengeilheit. Also ich meine, ja, also wie soll man es sonst nennen? Ja. Ist ja wirklich einfach, das scheint ja irgendeine Art von unterdrücktem Sendungsbewusstsein gewesen zu sein, weil sonst würdest du doch als gebildeter, zurechnungsfähiger Mann sich so einem Zirkus nie hingeben. Gibt einen sehr schönen Film, der damit nichts zu tun hat, aber der ähnlich strukturiert ist. World's Greatest Dad mit dem leider verstorbenen Robin Williams. Hat kaum jemand gesehen in Europa. Große Empfehlung. Da geht es um einen Vater, der seinen Sohn, der ein sehr unsympathischer und sehr rauer Charakter ist, irgendwie mit 17, 18, erhangen an der Zimmertüre findet. Und der hat sich offensichtlich asphyxiert beim Masturbieren. Warte, ich komme gleich, warum das Sinn macht.
Okay.
Ziemlich düstere Prämisse. Und dieser Sohn war im Freundes- und Bekanntenkreis als totale Arschgeige bekannt. Das wird auch relativ früh in dem Film eingeführt. Und dann liest der Vater bei der Beerdigung des Sohns einen Brief vor oder ein Gedicht, ich weiß nicht mehr genau, ist ein bisschen her, als ich ihn gesehen habe, von diesem Sohn. Und das nimmt dann solche mediale Wellen, weil das so feingliedrig und schön geschrieben ist und so gefühlvoll, dass die Medien mehr davon wollen und niemandem aber am Anfang klar ist, dass der Vater das selber geschrieben hat und seinem Sohn in ein positives Licht zurück. Und dann kommt er in die Position, dass er immer wieder nachliefern muss. Also dass er so gesehen immer wieder neue Tagebucheinträge oder besonders erhellende, kluge Dinge seines Sohnes mitteilen muss, die aber nie von ihm stammten. Und das erinnert mich aber von der Mechanik ein bisschen daran, weil es genau das Gleiche ist. Ne? Also am Anfang hörte man Chopper und dann plötzlich, also als die Medien draufsprangen, musste immer nachgeliefert werden. Und wenn man sich dann vorstellt, dass drei zurechnungsfähige erwachsene Menschen da irgendwie in der Zahnarztpraxis Geister nachgespielt haben für Ermittler, Bundespost und für die Medien, das ist ja schon wirklich unfassbar.
Ja, ich musste jetzt gerade an einen Fall denken, den ich in meinem Buch behandelt habe. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich dir sogar schon mal von dem erzählt. So ein ganz spießiger Typ, Student, Eltern, beide Lehrer und er soll auch auf Lehramt studieren und ist aber nicht gut in der Uni, hat Prüfungsangst und versemmelt dann einige Prüfungen, traut sich aber nicht, das seinen Eltern zu sagen und behauptet weiterhin, er studiert ganz erfolgreich. Fälscht dann irgendwann sein Bachelorzeugnis, fälscht dann irgendwann sein Masterzeugnis und die Eltern sagen, das ist ja toll, dass du jetzt hier dein Studium abgeschlossen hast, dann dann brauchen wir dich ja jetzt finanziell nicht mehr zu unterstützen, dann kannst du ja jetzt arbeiten gehen. Also er hat auf einer kleinen Lüge aufgebaut und versucht dann mit einem gefälschten Arbeitszeugnis einen Job zu kriegen. Oh und Gott, um oh diese Gott. Fassade weiter aufrecht zu erhalten, dass er ganz erfolgreich ist, was ja mit dieser glitzenkleinen Lüge angefangen hat, alles gut, meine Prüfungen laufen super, fängt er dann irgendwann an, Banken zu überfallen. Und was? Das finde ich so spannend, dass aus so einer kleinen Lüge sowas Großes entstehen kann. Und vielleicht kann man das tatsächlich vergleichen. Die haben wahrscheinlich nicht absehen können, welche Ausmaße das annimmt. Und ja, dann ist es halt immer größer geworden. Und tatsächlich gibt es auch noch einen Prozess in dem Fall. Was glaubst du denn, was die falschen Geister von Neutraubling für eine Strafe bekommen?
Also zumindest sind ja enorme Kosten entstanden. Ich glaube nicht, dass da jemand für ins Gefängnis gewandert ist. Dafür ist es dann am Ende doch zu banal und es gibt ja keine wirklich Geschädigten außer den eigentlichen Finanzwert. Aber zumindest das wird sehr wahrscheinlich schon passiert sein. Ne? Also dass sie zumindest die Kosten der Bundespost etc. bezahlen werden müssen. Und das wird nicht unerheblich gewesen sein zu der Zeit.
Ganz genau. Also auch wenn der Geist falsch war, der Chopper-Prozess ist es nicht. Ende 1983 müssen sich Dr. Kurt Bachseitz und Claudia Judenmann vor Gericht verantworten und das Ganze wird, wenig überraschend, zum Medienspektakel. Der zuständige Staatsanwalt Elmar Fischer fasst den Spuk um Chopper damals nochmal kurz für die dutzenden Journalisten zusammen. Das ist alles Kokolores. Doch das schützt Claudia Judenmann nicht vor ihrer Strafe, auch wenn die aufgrund ihres Alters relativ milde ausfällt. Claudia kommt mit einer Verwarnung und einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Mark davon. In seiner Urteilsbegründung sagt der Vorsitzende Richter über sie, sie hat sich eine Figur geschaffen, um von ihr bewundert zu werden. Das Ehepaar Bachseitz trifft es deutlich härter. Die beiden werden wegen Vortäuschung einer Straftat zu einer fünfstelligen Geldstrafe verurteilt. Wahrscheinlich haben dabei auch die hohen Kosten der Ermittlungen in Höhe von geschätzt 60.000 Mark, das wären so nach heutigem Wert etwa 78.000 Euro, eine Rolle gespielt. Es sind Leute vorläufig festgenommen und etliche Wohnungen durchsucht worden. Das war wirklich kein Faschingsscherz, meint dazu der damalige Soko-Leiter Norbert Czerny. Und auch, wie du gerade schon vermutet hast, die Deutsche Bundespost will Geld vom Ehepaar Bachseitz. Für die zahlreichen Untersuchungen vor Ort und die Fangschaltung fordert das Unternehmen einen Schadensersatz in Höhe von 35.000 Mark, was nach heutigem Wert etwa 45.000 Euro wären. Dr. Kurt Bachseitz und seine Ehefrau weisen sich daraufhin beide freiwillig in eine Nervenheilanstalt ein. Sie sind mittlerweile verstorben. Claudia Judenmann hat eine neue Identität angenommen und soll heute unter neuem Namen in Regensburg leben. Also wahrscheinlich das Beste, was man nach so einer Geschichte machen kann.
Ja, wow. Also ja, aber was das für enorme Auswirkungen dann doch heute. Beide in der Nervenheilanstalt. Sie faktisch also mit 16 Jahren die Identität gewechselt. Das sind ja schon enorme Auswirkungen jetzt fernab des Geldschadens, der da entstanden ist. Also die beiden, ich meine, der Mann war Anfang, Mitte 60, der wird ja sowieso nicht mehr so viele Jahre hätte praktizieren können, wäre aber wahrscheinlich sowieso nicht mehr möglich gewesen, in den Job zurückzukehren nach dieser Nummer, weil er wäre ja damit im weitesten Sinne immer identifiziert worden und die Patienten hätten ihn, glaube ich, auch nicht mehr ernst genommen. Und für eine 16-Jährige seine gesamte Existenz zu verlieren, ist ja schon eine enorme Auswirkung.
Und jeder kannte ja auch ihr Gesicht, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. So, also selbst mit neuem Namen wird die ja wahrscheinlich immer noch erkannt worden sein.
Was für eine wahnsinnig seltsame und verworrene und strange und einfach so, ich finde, das fühlt sich alles so unmotiviert an, so sinnlos, weißt du? Also natürlich sind Verbrechen oft sinnlos und haben immer unterschiedliche Herkünfte. Ich weiß gar nicht, ob man hier das als Verbrechen titulieren kann, zumindest als großen Betrug. Aber es fühlt sich so an, als wäre da gar kein, also mir fehlt komplett der Initiationsfaktor, warum man irgendwas davon hätte tun sollen. Und am Ende hat es allen nur geschadet, hat Kohle gekostet und war, also ich hätte mich, und das finde ich das Erstaunlichste daran, ich hätte mich in Grund und Boden geschämt. Also es wäre mir einfach so unfassbar unangenehm gewesen, irgendwie mich in der Tageszeitung zu sehen und zu wissen, dass ich eigentlich mich nur im Besenstübchen verstecke und Huhu mache. Also erstaunlich, dass
allein
Menschen...
Das stimmt.
Ja, aber Menschen sind nun mal in der Lage, enorme Dissonanz auszuhalten. Ne? Also zwischen dem, was sie tun und dem, was sie für richtig halten. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Also Kurt Bachseitz und seine Frau werden ja abends auch beim Süppchen gesessen haben, gesagt haben, immer sind wir eigentlich komplett beknackt, aber jetzt kommen wir auch nicht mehr raus. Das ist schon eine sehr spannende Story, von der ich, bevor du mir davon erzählt hast, noch nie gehört habe.
Ich glaube, man kann sogar, ist mir gerade eingefallen, so eine Parallele zur heutigen Zeit ziehen, weil durchaus war es ja dieser Drang nach Aufmerksamkeit, der die in irgendeiner Form angetrieben hat. Und das siehst du ja heute auch bei Social Media oder in gewissen Reality-Formaten, dass Leute halt alles dafür tun, um bekannt zu sein, um des Bekanntseins willen, ja. Und auch bereit sind, negative Bekanntheit auf sich zu nehmen. Hauptsache Instagram-Follower. Also das könnte man fast so ein bisschen vergleichen mit der Geschichte. Schlau ist es nicht, aber es hilft einem halt irgendwie so ein Gefühl der eigenen Wichtigkeit zu haben.
Das ist ja heutzutage die größte Währung, die wir haben. Also ich meine, ja. Früher hieß Dasein noch im weitesten Sinne, das waren astrale Figuren, Alain Delon, was weiß ich, Pierce Brosnan oder so, ne, oder Sean Connery. Ja. Heutzutage ist jeder in seinem kleinen Biosystem ein Star, in seinem Teich, auf seinem OnlyFans, in seinem Instagram, in seinem TikTok. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich dann irgendwie bei Let's Dance höre, hat 400 Millionen TikTok-Follower und ich habe noch nie was von dem Mann gehört. Das ist ganz anders geworden. Das war damals ja zu dieser Zeit auch noch anders. Da war die Begrifflichkeit Star, glaube ich, auch noch anders. Aber natürlich ist, glaube ich, das Erstreben von Menschen zur Besonderheit, was auch immer sie tun. Ich meine, das gesamte Guinness-Buch basiert darauf, dass Menschen das Bedürfnis haben, in irgendeiner Weise Relevanz zu haben, egal ob das, was sie tun, relevant ist oder nicht. Ich will ja niemandem absprechen, dass es vielleicht relevant sein kann, dass man irgendwie 400.000 Mal einen Pfannkuchen in die Luft schmeißt und wieder auffängt. Ich habe als Kind begeistert das Guinness-Buch gelesen und habe gedacht, ich wow, auch. Der Mann, der die größte Lasagne gebacken hat oder ich weiß nicht, der Mann, der am weitesten auf zwei Händen in einem Bierzelt gelaufen ist oder so. Und dann denkst du so, allein das Bedürfnis der Menschen, einen solchen Schwachsinn darzubieten, nur um irgendeine Art übergeordnete Relevanz zu bekommen, ist ja da. Und der gleiche Impetus scheint auch bei Dr. Kurt Bachseitz und der jungen Dame, mit der aus heutigen Sicht, das Grusigste an dem ganzen Fall ist ihre Frisur. Ich habe es gegoogelt. Das ist wirklich, das würde man
das
heute als Körperverletzung, würde man das, glaube ich, mit 3 Jahren Freiheitsstrafe ahnden, wenn der Friseur da durchgehen würde. Es sieht wirklich aus, als wäre ein Reh auf ihrem Kopf gestorben. Die Bilder sind ergänzend diese Geschichte so herrlich, weil man muss hier wirklich mal gucken. Ja. Dr. Kurt Bachseitz sieht aus, als wäre er schon vor 10 Jahren balsamiert worden. Claudia guckt immer so schüchtern, selbst auf den offiziellen Fotos auf dem Boden. Ja. Also es ist alles, das hat so eine herrliche, schräge Biedermeierhaftigkeit, die man heutzutage so gar nicht mehr kennt. Da muss man sich noch vorstellen, dass alle wahrscheinlich breites Bayerisch gesprochen haben. Ja. Das ist alles so von vorne bis hinten abstrus. Schön, dass es das gegeben hat, bis auf die Beteiligten.
Das stimmt. Die Fotos, die du gerade angesprochen hast, die werde ich natürlich bei Instagram und Facebook posten, weil die sind wirklich wahnsinnig interessant bei dieser Folge, weil es schreit so 80er. Und man könnte vielleicht sagen, dass Chopper unsterblich geblieben ist, wie das meistens so ist bei Geistern. Immer wieder zu Jahrestagen wird die Geschichte aus den Archiven gekramt und das kleine Städtchen Neutraubling landet wieder in den Schlagzeilen. Die Story vom Geist in der Zahnarztpraxis inspiriert und damit schließt sich der Kreis zum Anfang der Folge. Auch das Hörspiellabel Europa. Geheimagent Larry Brand kämpft in Folge 5 der gleichnamigen Kultserie gegen Chopper, Geisterstimme aus dem Jenseits. Also die haben wirklich aus dieser Geschichte eine fiktionalisierte Hörspielfassung gemacht, was sehr, sehr, sehr witzig ist. Larry Brand sowieso, beste Serie. Der damalige Ermittler Norbert Czerny ist mittlerweile genervt von dem Chopper-Hype. 2017 kündigt er an, keine Interviews mehr zu dem Thema zu geben und sagt, über die Morde, die ich aufgeklärt habe, redet heute keiner mehr. Von dieser Narrerei aber spricht man heute noch. Und so ist es wahrscheinlich meistens.
Ja, und das muss man natürlich auch ein bisschen so sehen. Das ist der eine Part, wo ich jetzt das Justiziable daran erkenne, dass da nämlich Kräfte und Bemühungen für etwas aufgewendet wurden, was am Ende des Tages mit Verlaub gesagt Bullshit war und dann nicht in die Aufklärung echter Verbrechen gelaufen ist. Stell dir mal vor, dein Kind wurde entführt, ermordet, ja, deine Frau, was auch immer. Also die weite Varianz an möglichen Straftaten. Und dann beschäftigt sich die Polizei hauptsächlich monatelang damit, eine 16-Jährige, die ihre Stimme verstellt, zu enttarnen. Das klingt für uns jetzt erstmal albern und lustig, ist aber für die Angehörigen von echten Kriminalfällen, die aufgrund dieser Verteilung von Kräften vielleicht nicht gelöst wurden, natürlich eine Katastrophe.
Absolut. Und ich denke auch für die Menschen, die da vorläufig festgenommen worden sind, die da befragt wurden, da sind ja auch Gerüchte durch den Ort gegangen, wer dahinter stecken könnte. Auch für die war das ja nicht feierlich. Da ist jetzt natürlich in diesem Fall niemand getötet worden, wie bei anderen Fällen von mir. Also es ist ein unblutiger Fall. Aber wie du schon sagst, es ist trotzdem nicht ganz so harmlos und nur skurril, wie es jetzt so auf den ersten Blick eigentlich klingt.
Nee, weil es einfach Energien sind, die in die falsche Richtung gelaufen sind. Ne? Und es ist wirklich erstaunlich, dass erwachsene Menschen solchen Blödsinn folgen können. Und es muss ja auch für die Polizei am Ende des Tages eine wahnsinnig frustrierende Angelegenheit gewesen sein.
Absolut. Ich habe mir gedacht, ne, dieses Mal mal ein bisschen was anderes zu Halloween. Und ich freue mich sehr, dass du mit mir durch diesen skurrilen Fall durchgegangen bist. Bis zum Ende der Folge habe ich aber noch eine Frage, die jetzt gar nicht so sehr was mit dem Fall zu tun hat. Ich würde gern von dir wissen, gibt es einen Moment in deinem Leben, der für dich alles geändert hat? Das ist jetzt ein krasser Übergang, aber es interessiert mich. Ich habe schon eine Vorstellung, was es sein könnte.
Naja, du hast es schon richtig antizipiert. Es war der Moment, wo ich mal dem hageren, aber sehr liebenswerten Günther Jauch gegenüber saß und mit ihm um die Million gespielt habe, der mein Leben verändert hat. Ich war mal Kandidat bei Wer wird Millionär. Jeder kennt die Geschichte wahrscheinlich, der uns zuhört oder hat schon mal davon gehört. Und ich hatte dort meinen Vater als Telefonjoker. Der hat wahnsinnig den Lehrer raushängen lassen, was er beruflich auch war. Und dann habe ich halt über das Leben von Lehrerkindern erzählt und habe danach ein Buch über das Leben von Lehrerkindern geschrieben, weil sich ein Verlag oder insgesamt, glaube ich, 12 Verlage meldeten und sagten, sie haben doch so ein Manuskript, das haben sie doch im Fernsehen erzählt. Das war alles gelogen. Das habe ich einfach so erzählt, weil es lustig klang. Und dann kam ich in die Bredouille, dass ich sehr schnell ein Buch schreiben musste. Das habe ich dann getan. Das war dann 2011 das meistverkaufte Buch des Jahres damals. Das meistverkaufte Sachbuch des Jahres, Lehrerkind, lebenslänglich Pausenhof. Ich würde sagen, ohne diesen exzeptionellen, außergewöhnlichen und unglaublichen Auftritt in meinem Leben wäre ich weder heute eine Medienpersönlichkeit, noch würde ich als Comedian arbeiten, noch hätte ich 5 Bücher geschrieben. Nichts von dem wäre jemals passiert. Dementsprechend wird das wahrscheinlich auf immer ein Scheidepunkt meines Lebens bleiben.
Ja, es ist wild, ne? Weil wenn man überlegt, das konntest du ja zu dem Zeitpunkt gar nicht absehen, aber alles, was danach passiert ist bei dir beruflich vor allem, resultiert ja aus diesem Moment und auch zum Beispiel, dass wir beiden beim selben Management gelandet sind, dass wir beiden uns kennengelernt haben, hätten wir ja wahrscheinlich nicht, wenn du nicht damals bei Wer wird Millionär gesessen hast. Also es ist schon wild, wie so einzelne Entscheidungen oder Ereignisse ein ganzes Leben verändern können. Und da, um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, darum, um genau diese Ereignisse geht es in meinem zweiten Podcast. Dieser eine Moment heißt der, könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt, kostenlos. Und da ist aktuell eine sehr, sehr krasse Geschichte, die ich euch erzählen kann. Ich habe Jeremias Thiel getroffen und interviewt und der geht im Alter von 11 Jahren, also eigentlich als kleiner Junge, selbst zum Jugendamt, um aus seiner eigenen Familie rauszukommen, ja, und sucht sich da Hilfe. Das ist ein Gespräch, was mich sehr bewegt hat und wo ich sehr viel gelernt habe, weil es geht auch darum, wie Menschen in Deutschland in Armut leben. Und das ist etwas, wovon wir beiden glücklicherweise nur aus Erzählungen wissen, aber das aus erster Hand zu hören, ist nochmal was ganz anderes und hat mir sehr die Augen geöffnet, ehrlich gesagt.
Das ist eine interessante Geschichte und wie du gerade schon richtig sagtest, ich hatte das Glück, in einen Lehrerhaushalt reingeboren zu sein und dementsprechend Armut immer nur aus zweiter Hand zu erleben, nämlich zum Beispiel über die Schüler meiner Mutter, die dann ohne Mittagessen oder ohne Essen in die Schule kamen. Das waren meine Erfahrungen mit Armut. Und natürlich nachher in meinem Job im Gefängnis bin ich ziemlich stark mit Armut in Kontakt gekommen. Aber klar, ein 11-Jähriger, der sich von seiner eigenen Familie trennen will, ziemlich bedrückender und trauriger Moment.
Absolut, aber daraus sind sehr viele tolle Sachen erwachsen. Aber das erzähle ich in einem anderen Podcast, dieser eine Moment heißt der. Und jetzt aber ist es Zeit, Danke zu sagen, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe wirklich überlegt, ey, kann man mal auch mal so einen anderen Fall machen, so ein bisschen skurrileren Fall. Und wenn, dann will ich aber auch Mr. Let's Dance, die Sexrakete vom RTL
Die Sexrakete vom RTL, dankeschön, dass ich Dieter Bohlen jetzt diesen Ruf abgeknipst habe. Ja, ich sehe mich ja immer noch mehr als Mr. Bombasti, so heißt das Programm, mit dem ich auf Tour bin. Wenn ihr da Bock drauf habt, kommt mal vorbei. Geht es weniger um Mord und mehr und um Lachen. Aber vielleicht baue ich noch Chopper mit ein, weil das ist eine so abstruse Geschichte, da könnte man Comedy draus machen.
Ich würde freiwillig mich als Geisterstimme zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht, ob du Claudia Judenmann noch kriegst, aber ich hätte Tagesfreizeit und ich hätte Lust. Also
ich baue den Zahnarztstuhl auf, indem du so unter dem Zahnarztstuhl hockt Philipp Fleithau und sagt immer, ich bin auch, ja, ich will jetzt hier bohren. Schöner Gedanke.
Das gefällt mir gut und ich glaube, mit diesem Gedanken entlassen wir die Leute ins Ende der Folge. Danke, Basti, dass du dir Zeit genommen hast und ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder in Osnabrück, Köln oder Gütersloh oder wo auch immer.
Das hoffe ich auch sehr. Vielen, vielen Dank.
Bis dahin.
Tschüss, mein Lieber.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.